Herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts Schon immer Tachlis des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mein Name ist Philipp Hermann-Engel und vergangene Woche hatten wir mit Zentralratspräsident Josef Schuster über die Anfänge und die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft ab 1949 gesprochen. Heute haben wir eine Frau zu Gast, mit der wir sofort in die Gegenwart springen wollen, nämlich Alice Brauner, Filmproduzentin aus Berlin und Nachfolgerin ihres legendären Vaters Arthur Brauner als Chefin der CCC Filmproduktionsfirma. Hallo Alice, freue mich sehr, dass du da bist.
Grüß dich, hi.
Alice, du hast mal über dich gesagt, dass du brutal besessen bist vom Film, fast krankhaft, nahezu obsessiv. Das ist natürlich interessant zu erfahren, welchen Film du zuletzt gesehen hast, von dem du sagst, der Film hat bei dir alles sozusagen von den Füßen auf den Kopf gestellt, wo du sagst, da stimmte wirklich alles, Handlung, Schauspieler, Stimmung. Welcher Film war das?
Also ich weiß nicht, ob der Film mein Leben auf den Kopf gestellt hat, aber welcher Film mich wirklich extrem zum Nachdenken angeregt hat in der letzten Zeit. Das war Parasite, der mehrfache Oscar-Gewinner. Und also diese satirische Kapitalismuskritik, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Also ich habe den Erfolg des Filmes überhaupt nicht verstanden. Und dann, nach einer Dreiviertelstunde, kippt so auf einmal diese wahnsinnig schön amüsante Stimmung, in der du mitgehen kannst und lachen kannst. Und dann wird es, also zieht sich die Schlinge immer weiter zu und es wird immer gefährlicher und es wird, also merkst, okay, es wird immer dramatischer und zum Schluss weißt du, alles klar, was hier passiert, ist einfach zwar vollkommen überzeichnet, aber in der Sache richtig, also nachvollziehbar.
Ja, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht einige unserer Zuhörer auch nicht. Wie würdest du die Handlung zusammenfassen? Worum geht es da genau?
Dass eine sehr arm lebende Familie im asiatischen Raum, ich glaube, das ist Südkorea, dass diese Familie sich langsam über den einen Sohn, der Nachhilfelehrer der Tochter wird, langsam sukzessive in die reiche Familie reinschleicht. Also der eine wird dann, der Vater wird Chauffeur, die Mutter wird Haushälterin von dieser ärmeren Familie und so immer mehr das Leben dieser reichen Familie besetzt und ein Leben führen, von dem sie immer geträumt haben und auch diese andere Familie immer mehr manipulieren, die reiche Familie. Also die wollen sukzessive deren Leben im Prinzip übernehmen.
Mhm. Guckst du auch Serien oder bist du da oldschool, was das Thema Film betrifft?
Ich bin fanatische Serienguckerin, muss ich echt sagen. Es ist so schade, weil meine ganze Leselust und Lesefreude darüber hinaus jetzt verloren gegangen ist. Nicht ganz, aber zum großen Teil. Ja, ich gucke alle möglichen Serien. Also wirklich, und meine absolute Komödienlieblingsserie ist The Marvelous Mrs. Maisel, von wem auch nicht.
Ja, natürlich.
Ja, die so viel mit uns und Judentum und unserer Familie zu tun hat, zumindest mit den älteren Menschen in unserer Familie, weil Stand-Up-Comedian gab es ja, oder gibt es ja nicht so richtig, gab es damals nicht so richtig, aber wie gesagt, ich erkenne da meine Mama wieder in der Serie und was die immer alles getrieben hat und was die mir immer alles erzählt hat. Und natürlich auch unorthodox, bleibt nicht zu erwähnen, also da fand ich vieles auch sehr gut. Also Maria Schrader ist einfach eine brillante Regisseurin. Und auch jede mögliche Art von Thriller-Serien, The Sinner und was weiß ich, also ganz ehrlich.
The Americans auch?
The Americans habe ich auch gesehen.
Großartig. Ja, schön.
Großartig. Ja.
Du hast gerade unorthodox erwähnt, die Serie nach dem Buch von Deborah Feldmann. Es gab vereinzelt, vor allem aus der jüdischen Gemeinschaft, Kritik an der Serie, neben allen professionellen Aspekten, sage ich jetzt mal, die ja wirklich sehr, sehr gestimmt haben. Aber es gab so ein bisschen Kritik daran, dass die Berlin-Szenen zu sehr Klischees entsprechen, also dass man wirklich einen Schwarzen hat, dass man einen Homosexuellen hat und dass sozusagen alles gegendert ist. Wie hast du das empfunden? Waren das auch Szenen dort in Berlin, die dich ein bisschen genervt haben? Oder?
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, gibt es irgendetwas, was jüdische Menschen machen, was von jüdischen Menschen nicht kritisiert wird? Das erlebe ich selber auch die ganze Zeit und auch bei meinen Filmen. Kritik muss ja erlaubt sein, aber manchmal wird sie auch echt krass übertrieben, finde ich. Und bei Unorthodox tatsächlich habe ich es auch zum Teil so empfunden, dass die Geschichte, die ja auch nicht der wahren Deborah Feldmann-Geschichte entspricht, nicht mir auch zum Teil einfach nicht, abgesehen vom Klischeesierten, auf einmal hatte sie gleich den Freundeskreis und auf einmal ging alles so zusammen. Also mir haben vor allen Dingen auch die Szenen in der ultraorthodoxen Gemeinde, die ich halt sehr detailliert und ehrlich empfunden habe. Mein Onkel Wolf hat ja auch als einer mitgespielt, der Orthodoxen. Ja. Und übrigens, Teile von Orthodox wurden auch bei uns im Studio gedreht, kleine Teile. Die habe ich als sehr, sehr gut empfunden. Den Berlin-Teil fand ich jetzt nicht so prickelnd, weil es war ein bisschen unnachvollziehbar, ein bisschen, es kam einfach nicht so richtig echt rüber. Und es war ja auch wirklich nicht die Geschichte. Das heißt, diejenigen, die das Buch gelesen hatten, waren sowieso dann nicht so ganz überzeugt davon. Aber grundsätzlich, alles in allem, mit dieser Shira Haas, mit dieser Hauptdarstellerin,
die
für mich 10 Oscars verdient hat, alle Schauspieler, aber das war, und auch diese feinfühlige Regie von Maria Schrader, das ist echt bemerkenswert gewesen.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Serien sind, ob das jetzt unorthodox ist, ob das Dark ist, das ja auch zum, die ja auch zum Teil bei euch im Studio CCC in Spandau gedreht wurden, dass das Serien sind, die man so in Deutschland vor 5 oder 10 Jahren gar nicht hätte sehen können, weil das deutsche, ja, die deutschen Serienproduktionen da wirklich so ein bisschen hinter den amerikanischen und israelischen zurückgeblieben sind. Wie beurteilst du das?
Ja, weil man sich in Deutschland das nicht getraut hat. Ja? In Deutschland gab es dann sowas wie In aller Freundschaft, aber vor allen Dingen horizontales Erzählen war einfach nicht angesagt. Und jetzt hat man erstmal gemerkt, also man brauchte horizontales Erzählen, heißt, dass man eine Geschichte über mehrere Folgen führt, über mehrere Staffeln führt. In Deutschland hat man halt immer Serien gehabt, die in sich eine abgeschlossene Episode hatten. Ja? Und die Deutschen mussten erstmal lernen, dass eben auch horizontales Erzählen ohne ein Ende in einer Episode, sondern eine Geschichte, die sich länger streckt, dass das die Menschen sehen wollen, dass Binge-Watching, also eine Serie an einem Wochenende zu verschlingen, dass das immer angesagter wird und dass es auch Spaß macht. Ja?
Also haben die ganzen Streaming-Portale das deutsche Serienerzählen besser gemacht?
Definitiv. Also die Streaming-Portale haben ganz neue Welten eröffnet, auch für das deutsche Erzählen und also für die deutschen Filmemacher. Zumal jetzt auch die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender ja ab und zu mal sowas wie Bad Banks oder so Serien schaffen, die nicht in sich abgeschlossene Episoden haben, vielleicht nur kleine Teilgeschichten, die in sich abgeschlossen sind, aber keine abgeschlossenen Episoden haben und dann eben weitererzählt werden können über 1, 2, 3 oder 4 Staffeln. Und das packt uns ja alle, wir sehen ja alle das Fieber. Mhm. Und da schlägt mein Herz auf der einen Seite sehr hoch, aber auf der anderen Seite weine ich darüber, weil ich natürlich ein Kinomensch bin auch. Und ich sehe, was das fürs Kino bedeutet. Mhm. Das bedeutet tatsächlich, dass immer weniger Menschen ins Kino gehen, weil sie sich das eben zu Hause mit ihrem Großbildschirm genauso wunderbar einrichten können. Und das finde ich schwierig, weil alleine die Atmosphäre im Kino, das kann kein Zuhause ersetzen, finde ich. Mhm. Ja.
Über die Krise des Kinos sprechen wir nachher nochmal. Also Corona einerseits, aber die Krise des Kinos reicht natürlich auch in der Zeit davor weit zurück. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir hatten gerade die Serie Dark erwähnt. Große Teile der ersten Staffel wurden bei euch gedreht. Hand aufs Herz, hast du Dark verstanden?
Hand aufs Herz, ich habe mir Staffel 2 und 3 nicht mehr angeschaut, weil die in Babelsberg gedreht worden sind. Und nicht mehr bei uns. Nicht, dass ich beleidigt gewesen wäre, aber irgendwie dachte ich mir, nö, also das mache ich jetzt nicht mehr. Obwohl ich die erste Staffel wahnsinnig gerne mochte. Mhm. Aber eben, da kam es mir auch vor, weißt du, wie bei Cirque du Soleil, wo dann wirklich ein Jongleur steht. Das ist für mich das beste Bild, das es erklären kann. Und 40 Bälle in die Luft wirft, mit denen er jongliert. Und du willst, wenn du gerade sehen willst, wie die alle runterkommen, geht der Vorhang zu. Ja. Das heißt, es werden so viele Fragen und so viele Fässer aufgemacht und keine Frage wird beantwortet und kein Fass zugemacht, dass ich gedacht habe, okay, das würde schon jetzt in der zweiten oder dritten Staffel kommen. Aber das, was ich gelesen habe über die Leute, die ich in den Social Media verfolgt habe, deren Kommentare, die haben offensichtlich nicht die erwartete Auflösung gebracht, die man sich gewünscht hätte.
Es gibt eine Auflösung in Staffel 3. Ich habe sie jetzt gerade zu Ende geschaut, aber es gibt dann in den ganzen Fanforen ganz, ganz ausführliche Diskussionen darüber, wie etwas zu werten ist. Und irgendwie hat es so keiner verstanden. Es gab jetzt einen wunderbaren Essay, ganzseitig in der Welt, von Holger Kreitling, der ausgeführt hat, warum Dark die beste Serie überhaupt ist aus Deutschland, aber warum er trotzdem eigentlich kein bisschen verstanden hat von der Handlung und sagt dann am Schluss, aber genau das macht vielleicht auch die Faszination aus, neben den tollen Schauspielern, neben der Stimmung und neben einzelnen Handlungen dort in diesem mysteriösen deutschen Ort Winden, der in Hessen sein soll. Also es gibt diesen Ort nicht, aber es soll in Hessen spielen.
Also man muss dazu sagen, dass die einzelnen Themenstränge dort, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und so, dass das schon unglaublich gut ineinander verwoben ist. Das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal, keine Frage. Aber es ist natürlich auch wieder ein Klassiker bei Kritikern, dass wenn mal wieder was Neues kommt, nämlich Fragen nicht beantwortet werden, dann wird es wieder hochgehängt und hochgehalten bis zum geht nicht mehr. Aber wollen wir ehrlich sein, auf Rotten Tomatoes, also dieser Bewertungsplattform für Amerikaner, wurde Dark auch als beste Serie der Welt gewählt. Und also irgendwas Faszinierendes muss diese Serie offensichtlich haben.
Ja, die Deutschen kommen langsam. Alice, du wolltest ja ursprünglich mal Formel-1-Pilotin werden und du bist auch, was viele nicht wissen, ausgebildete Journalistin und auch promovierte Politikwissenschaftlerin.
Historikerin und Politikwissenschaftlerin beide. Also ich habe die Promotion in Geschichte gemacht, aber mein zweiter Doktorvater war Politikwissenschaftler, habe ich auch studiert, ja.
Genau, am Institut für Antisemitismusforschung hast du ja dann letztendlich
ganz genau, bei Professor Benz.
Ne? Und du hast gesagt, du wolltest eigentlich nie mit deinem Vater, dem legendären Arthur Brauner, zusammenarbeiten und du wolltest eigentlich auch nie in seine riesigen Fußstapfen treten. Wie ist es gekommen? Du Hinweis für unsere Zuhörer, du schüttelst gerade ganz energisch mit deinem Kopf.
Ja, wollte ich nie. Ist doch ganz klar. Mein Vater ist einzigartig gewesen. Wer will sich schon mit ihm messen lassen? Ist doch logisch. Also, und ich habe 3 ältere Geschwister und meine Mutter hat immer gesagt, also ihr geht kaputt, wenn ihr im Schatten eures Vaters auch Filme macht, ja. Und ich habe Journalismus geliebt. Ich habe mit 14 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich wusste, ich will mehr wissen über die Welt und schreiben und fand ich ganz toll. Habe eine journalistische Ausbildung gemacht, habe es geliebt, ehrlich gesagt. Habe dann auch moderiert und fand alles ganz, ganz toll. Und irgendwann meinte mein Vater zu mir, als er den letzten Zug schon begonnen hat und es sehr großen Streit mit Josef Filzmeier gab, dem Regisseur, Alice, du kannst doch nicht alles das, was ich hier aufgebaut habe, untergehen lassen. Ich bin im Moment krank, er war 586 Jahre alt und meinte, du musst jetzt hier einsteigen. Da meinte ich, hör mal zu, Papi, ja? Ich habe zwar immer in meinem Leben lang Drehbücher gelesen, ich habe alle Schauspieler dieser Welt kennengelernt, Romy Schneider und Kirk Douglas, ja, und was weiß ich, wer mich alles auf dem Arm gehalten hat, als ich ein Jahr alt war, Alex Barker und so, aber ich habe ja noch niemals einen Film selbst zu verantworten gehabt, ja, aber wir sind ja schon im Dreh und mein Papi, Postproduktion, das ist das Schwierigste, was es gibt, nein, du musst es jetzt machen, meinte ich, okay, gut. Und da erst habe ich gemerkt, ich habe ein Jahr schlaflose Nächte gehabt, weil es wirklich sehr schwer ist. Also kein Mensch, der jemals keinen Film gemacht hat, das ist ja nicht nur das Drehen, da kommt ja noch die gesamte Postproduktion, ja, sprich, also der Cut, das Synchronisieren, also das ist so schwierig, wenn man einen Film fertig gedreht hat, ein Filmdreh dauert vielleicht 50 Tage, 60 Tage, 70 Tage, ja, die Postproduktion mindestens nochmal ein Jahr hinterher. Mhm. Das ist wirklich sehr aufwendig und wenn man keine Ahnung hat, auch von technischen Dingen wie Material, muss man sich wahnsinnig drin reinarbeiten. Also ich brauche keine Filmhochschule mehr dieser Welt. Was andere in 5 Jahren lernen, musste ich in einem Jahr lernen und das habe ich geschafft. Und mein großes Problem mit meinem Vater war auch noch, und das hat sich auch später dann eben immer mehr herauskristallisiert, weshalb wir uns dann auch zunehmend gestritten haben, es gibt einfach nur 2 Meinungen und es gab nur 2 Meinungen, seine und die falsche. Also hatte ich immer die falsche. Und das war natürlich sehr schwierig. Und insofern habe ich auch nicht gewusst, als er mich dann in die Firma reingeholt hat, dass er mich im Prinzip auch so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich ihm vorwerfe, als Marionette benutzt hat. Weil ich wollte schon meine eigenen Sachen machen, konnte ich aber noch nicht so richtig. Und dann hat er mich irgendwie immer zu den Sendern geschickt mit irgendwelchen Stoffen. Ja, und ich habe dann großartig gepitcht und vorgetragen und fand mich ganz toll im Verkaufen. Und dann sagen die Redakteure so, blättern so in ihren Unterlagen, meinen, also es kommt mir so bekannt vor das Thema und da hatten die ganzen Stoffe schon nur unter anderen Titeln.
Ah, okay.
Und hatten die schon längst abgelehnt. Und er hat gedacht, er schickt die jüngere Version von sich hin und mit unter anderen Titeln, mit den gleichen Storys, aber so blöd sind ja glücklicherweise die Redakteure nicht. Also das war schon so, dass er mich schon auch eingesetzt hat, weil er dachte, okay, also er ist jetzt in einem Alter, wo man ihn nicht mehr möchte und denkt, ach, die Jugend muss jetzt rein oder so. Und hat gedacht, also er könnte mich dann so ein bisschen instrumentalisieren, aber da hat er auch falsch gelegen. Er kennt mich ja, also ich habe schon immer meinen eigenen Kopf gehabt. Trotzdem muss ich sagen, habe ich wahnsinnig viel von ihm gelernt. Trotzdem haben wir über sehr viel diskutiert, auch über Drehbuchentwicklung. Also mehr als von dem Menschen kann man gar nicht lernen, selbst wenn ich Dinge heute zum Teil anders mache.
Du bist heute total etabliert, sehr, sehr erfolgreich mit der CCC, die ja auch viele Krisen durchlitten hat.
Noch nicht erfolgreich genug, ja?
Ist immer Luft nach oben. ab welchem Punkt, gab es einen Punkt, wo du dann sozusagen dich freigeschwommen hast, wo du dann wirklich dein Ding gemacht hast und vielleicht auch ein bisschen emanzipiert hast von deinem Vater?
Ja, also auf jeden Fall Wunderkinder war der Film, mit dem ich mich ganz, also eigentlich war schon so ein Schlamassel, den habe ich ja komplett alleine gemacht für die ARD Die Ghetto. Und das war eigentlich schon, aber das war eine Komödie, ja. Aber Wunderkinder, das war zwar seine Idee, aber wenn du einen Film machst, dann kaufst du ja auch unter Umständen einen Bestseller ein, ja, und lässt den als Drehbuch schreiben oder adaptieren. Bei Wunderkinder war es auch so, es war seine Idee, aber ich habe das Drehbuch komplett umschreiben lassen und habe die ganze Produktion gemacht. Ich habe seinen Namen natürlich noch reingeschrieben, weil es seine Idee war, aber im Prinzip habe ich die ganze Produktion alleine gestemmt und mit dem Film, der so viele Preise gewonnen hat, auf sehr vielen verschiedenen Jugendfestivals der Welt, Palm Springs Standing Ovations und so, also dieser Film Damit habe ich mich, glaube ich, wirklich freigeschwommen. Aber in der Öffentlichkeit wurde ich immer noch nicht so wahrgenommen, weil ich seinen Namen mit reingeschrieben habe. Und deshalb war die ganze Welt erstaunt, dass mein Vater verstorben ist und jetzt mein bester Film rauskam, nämlich Crescendo. Konnte keiner fassen, weil alle immer dachten, ach, das ist doch Papis kleines Mädchen, die macht sowieso nur die Tochter, was er so sagt. Also ich kann nur sagen, glaub mir, die härteste Arbeit meines Lebens, mich da frei zu schwimmen, weil alle immer dir nur erzählen, ach komm ey, nur weil du die Tochter bist. Es ist, ey, im Filmgeschäft interessiert es niemand, wessen Tochter du bist, ja.
Ich glaube, es ist immer schwer, wenn man ein Erbe antritt, wie du das gemacht hast, bei einem Vater wie Arthur Brauner. Würdest du sagen, dass es als Frau dann nochmal extra hart gewesen ist? Oder hat
das wird dir jede Frau im Filmgeschäft bestätigen. Jede Frau im Filmgeschäft, ob es Regie oder Produktion ist, wird dir bestätigen, dass es desaströs schwer ist. Normalerweise bin ich jetzt hier nicht so eine wirklich übertriebene Feministin. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass Männer Netzwerke und Seilschaften bilden und Frauen immer noch irgendwelche Konkurrenzkämpfe austragen. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass du als Frau lange nicht ernst genug genommen wirst. Und man erzählte sich Geschichten früher von Redakteuren und Produzenten, die zusammen in Puff gegangen sind. Das werde ich auch nicht machen können mit meinen Redakteuren oder Redakteurinnen. Das ist auch nicht mein Stil. Mein Vater hat es sicher auch nicht gemacht, aber so wie man sich erzählt hat, hat er immer Kaviar verschenkt. Das ist auch nicht mein Stil. Insofern liegt es vielleicht daran, dass ich das ein oder andere Mal nicht so viel weiterkomme. leider. Aber es ist als Frau tatsächlich, also wir sind jetzt schon ein paar Produzentinnen, die sich zusammengetan haben und die dafür kämpfen, dass auch Frauen in Produktion, in der Regie gibt es das ja schon, aber Frauen in der Produktion echt jetzt mal ernster und wahrgenommen werden. Du kannst auch bei der Filmförderungsanstalt feststellen, wenn du die letzten Jahre anguckst, wenn Frauen produziert haben, dann immer mit kleinen Budgets, ja, 3, 4, 5 Millionen Euro maximal. Die großen Produktionen haben immer Männer gemacht. Die Frauen haben große Budgets nicht durchgekriegt.
Dein Vater war, ich hatte es vorhin erwähnt, wirklich eine Legende. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal die ganzen Artikel zu seinem 70. Geburtstag, zu seinem 80., zu seinem 90., zu seinem 95. und dann leider eben auch die ganzen Nachrufe gelesen. Da waren die Überschriften, und es war keine journalistische Übertreibung, der letzte Tycoon, das Jahrhundertleben oder die Jahrhundertgestalt und. Dein Vater war aber auch wirklich ein Original. Ich kannte ihn auch, habe ihn oft getroffen, öfter mit ihm gesprochen. Und er konnte auch natürlich hart sein. Als du dann das fortgeführt hast, was er hinterlassen hat, hat er dir irgendwann auch mal gesagt, ja, Alice, das, was du da machst, ist gar nicht so schlecht, beziehungsweise vielleicht auch gut. Also konnte er auch loben?
Also ganz schwierig. Und man muss auch dazu sagen, er hat ja nie so gesehen, als ob ich es geführt hätte. Also er dachte immer noch die ganze Zeit, auch als ich schon längst operativ
war. Am Ende auch noch?
Ja, er hat mir nie die Geschäftsführerschaft übertragen. Er hat wirklich immer gedacht, also er ist sozusagen, seine Meinung war immer, ich meinte, Papi, du siehst doch, wie hart ich arbeite. Warum überträgst du mir nicht die Geschäftsführerschaft? Und seine Meinung war, ich kann es bis heute nicht glauben, wenn man einer Frau etwas überträgt, dann muss man, ich weiß genau, wie viel du kannst, aber wenn man einer Frau etwas überträgt, dann muss man immer davon ausgehen, dass wenn sie sich verliebt, dass sie es dann einen fremden Mann weitergibt. Und dann ist unser Familienerbe passé. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich kann auch einen Mann genauso. Jetzt erst habe ich im Tagebuch meines Opas erfahren, dass genau das mit seiner Schwester passiert ist. Er hat die Gewinne, die Erlöse seines ersten Filmes, sagt die Wahrheit, seiner Schwester gegeben, weil sie sie weiterleiten sollte an einen Geschäftsmann von ihm. Und der Ehemann der Schwester hat das Geld weggenommen und verspielt, beim Kartenspiel verloren. Und jetzt erst, vor einer Woche, habe ich eigentlich begriffen, was er damit meinte. Das saß ganz tief in ihm drin, was er erlebt hatte. Aber ansonsten war das so ganz am Ende, also die letzten Wochen, als ich ihm Crescendo gezeigt habe, guckt er sich den Film an. Wir hatten ja wirklich große Konkurrenzkrämpfe. Jeder Preis mehr, den ich bekommen habe, der hat ihn wütender gemacht. Und dann sah er Crescendo und meinte zu mir, leider gut.
Aber ein besseres Kompliment kann es nicht geben, oder?
Das kann es nicht. Und was auch ganz toll war, das muss ich auch nochmal sagen, er wollte vor 5 Jahren die Studios verkaufen. Da dreht ja keiner mehr und so weiter. Und er hat die Studios auch wirklich runterwirtschaften lassen. Also er hat sich nicht mehr dafür interessiert. Wir werden den Teufel tun. Das ist die Keimzelle von allen, diese Filmstudios. Und lass mich das in die Hand nehmen. Ich habe gelesen, die ganzen Zukunftsprognosen vom Medienbord Berlin-Brandenburg und es werden immer mehr Serien in der Region gedreht werden. Wir sind das einzige Filmstudio in Berlin. Babelsberg ist in Potsdam, Adlershof ist ein Fernsehstudio. Bitte, lass mich das machen. Nein, du kriegst kein Geld, du kriegst keinen Kredit. Mein Papi braucht keinen Kredit. Ich mache das alles aus den laufenden Einnahmen und das haben wir auch wirklich geschafft. Also wir haben bis jetzt 1,6 Millionen investiert. Ich bin immer noch nicht fertig. Und da hat er mir zum Schluss gesagt, dass er wirklich stolz ist auf mich, dass ich das so geschafft habe.
Ja. Du hattest gerade Crescendo erwähnt, den Film. Eins musst du mir verraten, Alice. Wie habt ihr das geschafft, den Peter Simonischek zu gewinnen für diesen Film? Also wirklich ein großartiger Schauspieler, der den Toni Erdmann gespielt hat. Also vielfach ausgezeichneter Film. Auch eine Vater-Tochter-Geschichte. Wie habt ihr es geschafft, ihn für diesen Film zu begeistern?
Und war ganz einfach. Also er war total begeistert vom Drehbuch. Mhm. Der Film ist ja, also Crescendo, Hashtag Make Music Not War. Und er war total begeistert von dem Drehbuch. Und es hat, Drohr hat ihn angesprochen und es hat gar nicht lange gedauert.
Drohr Zahavi, der Regisseur.
Ja. Und er hat sehr schnell Ja gesagt. Und einen Tag, bevor wir aufbrechen wollten zum Dreh nach Israel, da hat er gesagt, er macht's nicht. Wir sind gestorben. Und warum wollte er es nicht machen? Weil wir den Film in 4 Sprachen gedreht haben, Deutsch, Hebräisch, Englisch und Arabisch. Und er hatte Angst. Ich meine, das ist ein berühmter Schauspieler an der Wiener Burgtheater, genau. Also deutschsprachig. Mhm. Er hatte Angst, dass sein Englisch nicht ausreichen würde. Er musste sehr viel Englisch sprechen im Film. Mhm. Aber Drohr konnte
wobei
die ganze
Nacht
überzeugen.
Wobei das ja genau den Charme dann, wenn man
genau.
den Film gesehen hat,
ausmacht. Genau, es ist hervorragend. Und er hat zu mir gesagt, er hat noch nie so schöne Dreharbeiten erlebt. Weil die ganzen israelischen und palästinensischen Musiker, wir hatten ja wirklich Musiker aus den palästinensisch besetzten Gebieten, sagte er, sind ja keine Schauspieler, da kommt es so aus dem Herzen alles. Und die Stimmung am Set war der Hammer. Also man muss sich mal vorstellen, alles das, was wir im Film erzählen, hat sich wirklich so abgespielt. Als wir im Casting waren, saßen rechts die Israelis und links die Palästinenser, die haben sich so gehasst, die haben kein Wort miteinander geredet. Dann gab es so die ersten Leseproben und am ersten Drehtag waren sie schon allerbeste Freunde und am letzten Drehtag haben sie geweint, als sie auseinandergehen mussten. Mhm. Also alles das, was wir wirklich am Set erzählt haben, das hat sich da auch abgespielt. Deshalb finde ich auch diese, was der Zentralrat macht, diese neue Geschichte
Shalom Aleikum, ja,
das finde ich so wertvoll, ja. Weil das gezeigt hat bei unserem Film, wenn die sich wirklich begegnen, die Leute, dann kriegen sie ein ganz anderes Gefühl zueinander. Die Palästinenser haben gesagt, Mann, wir waren noch nie in Europa. Wir haben ja auch in Südtirol gedreht. Ey, die waren so begeistert, die waren so fasziniert. Und dann habe ich sie auch zur Premiere, wir hatten Premiere auf dem Filmfestival in München letztes Jahr, habe ich sie auch alle eingeladen, also die Flüge bezahlt und alles. Eine durfte nicht raus, weil sie kein Visum bekommen hat. Die waren so glücklich, die haben mir so gedankt, die meinten, die waren in ihrem Leben noch nicht so glücklich. Also, und das schafft man nur, wenn man die zusammenbringt. Ja, die werden alle so sozialisiert, dass die Israelis sollen die Palästinenser hassen, die Palästinenser sollen die Israelis hassen. Es sind junge Menschen mit den gleichen Problemen, mit Liebe und Traurigkeit und pubertären Problemen und postpubertären Problemen. Und wenn die zusammenkommen, also das war eine Symbiose, wirklich, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also alleine dafür schon hat es sich 100-mal gelohnt, den Film zu machen.
Lass uns wieder zurückkommen zum Thema Film. Du hast gerade abgedreht den Film Matze, Kebab und Sauerkraut. Im Titel klingt schon so ein bisschen an, ganz subtil, worum es geht oder gehen könnte. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern sagen, worum geht es genau?
Was also glücklicherweise konnten wir den noch letztes Jahr vor Corona abdrehen, aber wir sind mit der Postproduktion mitten in Corona gelandet. Aber Gott sei Dank konnte man das alles digital und vom Homeoffice aus machen. Und Matze, Kebab und Sauerkraut. Es gab einen Vorbildfilm, den ich über alles liebe, Keep the Face oder Keeping the Face, Edward Norton, Ben Stiller und Jenny Elfman. Und er war ein jüdischer Rabbiner, lief gerade erst noch vor kurzem, jüdischer Rabbiner. Edward Norton war katholischer Priester und Jenny Elfman war die Kinderliebe ihres Lebens, die auch später die Erwachsenenliebe ihres Lebens wird. Und die beiden waren beste Freunde und haben sich zu Tode um die Frau gestritten. Ja. Und ich dachte mir, boah, ich habe diesen Film so sehr geliebt. Das muss ich doch irgendwie, ohne das zu klauen, aber auf andere Art und Weise in Berlin machen können. Und in Berlin liegt nichts näher, als dann irgendwie einen Araber zu nehmen, der hier lebt mit seiner Familie, eine palästinensische Familie und einen Juden. Und die sind beste Freunde seit der Kindheit, also Best Buddies. Wirklich, ist eigentlich eine Buddy-Geschichte und keine romantische Komödie. Und die verlieben sich in die gleiche Frau, eine bayerische Katholikin.
Sehr schön.
Blond,
ist sie blond? Wollte ich gerade fragen.
Ganz genau, weiblich und so weiter. Ja, und die zerfetzen sich dann. Und das ist wirklich culturegleich. Und ich kann nur sagen, diese Schauspieler, die ich hatte, Franz Dinder, Omar El-Saedi, Christina Exmerger, vor allem auch die Eltern, Andrea Sawatzki, Adnan Baral, Francis Fulton Smith und Shio Eliunglu. Ich muss sagen, also Leute, ich habe am Set Tränen gelacht. Es war eine Sensation. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich von der jüdischen Community wieder richtig auf die Nase kriegen werde. Wir haben über jede Stränge geschlagen. Also wir sind wirklich politisch unkorrekt. Ich danke dem ZDF dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, der wird wahrscheinlich im Herbst ausgestrahlt, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, einfach mal politisch unkorrekt zu sein und Sachen zu sagen, die man wahrscheinlich so nicht normalerweise im ZDF sagt. Aber ich sage jetzt schon, ich weiß schon wieder, oh, es ist banal, oh, es ist blöd. Leute, es ist eine Culture-Clash-Komödie. Bereitet euch darauf vor. Es ist kein Shakespeare-Theaterstück.
Du hattest es gerade erwähnt, dass sie den Film abgedreht hat, bevor Corona ausgebrochen ist. Und du hattest jetzt in einem anderen Interview erwähnt, inwiefern Corona das ganze Filmbusiness durcheinander wirbelt. Wir hatten auch ein großes Interview mit Martin Moskowitz, den Nachfolger des legendären Bernd Eichinger. Und der hatte auch gesagt, er hat das Gefühl, irgendwie ist gerade alles auf Stopp-Taste gedrückt. Wie macht man eine Postproduktion in Zeiten von Corona? Wie funktioniert das?
Weil
das
naja, eine Postproduktion, also nee, Schnitt kannst du, das kannst du alles digital machen. Du besprichst dich ja über Zoom und der Cutter macht das alles und schickt dir das dann per WeTransfer und du guckst dir das alles an, besprichst es. Das geht schon. Aber Drehen ist halt ein Riesenproblem. Ja? Also wir hatten in den Studios, wir haben es gerade, kennt ihr bestimmt alle, die Miniserie Kudamm.
Ja, klar.
56, 59, genau. Und jetzt für die, also die zweite Staffel wurde komplett bei uns gedreht, der Studioanteil und jetzt auch die dritte Staffel. Und die musste unterbrochen werden. Ja. Und das war wirklich tragisch. Und die sollten eigentlich Ende Mai fertig werden und die fangen jetzt erst wieder an, Mitte, Ende August zu drehen.
Und kann man schon abschätzen, wie die Dreharbeiten sein werden? Also ich meine,
also es werden alle Masken, ja, ja.
Bundesliga, dass alle getestet werden? Wie ist es dann?
Ja, so ist es auch gedacht. Also es gibt ja Vorgaben von unserer Berufsgenossenschaft, der BGE-TEM. Das heißt, du musst bestimmte Sachen einhalten. Du musst alle zwei Tage getestet werden. Du musst, natürlich müssen Masken am Set getragen werden. Die Abstände müssen größer werden. Also ich habe einen Produktionsleiter gesprochen, der mir gesagt hat, das mögen andere anders sehen, aber der hat mir gesagt, also er hätte noch 41 Drehtage für diese Serie. Wenn man jetzt aber alle Corona-Maßnahmen, die er umsetzen möchte, ja, umsetzt, dann wären aus 41 Drehtagen 65 circa. Ja,
ist das praktikabel? Kann man sich das leisten?
Weil das ist genau der Punkt. Also Leute, die mit Film nichts zu tun haben, wissen nicht, dass ein Drehtag zwischen 25 und 30 oder 35.000 Euro kosten kann. Wenn du jetzt 24 Drehtage mehr hast, dann ist ja klar, das ist fast 1 Million. Mhm. Wer finanziert das? Und die öffentlich-rechtlichen Sender haben gesagt, dass sie nur 50% der Corona-Maßnahmen übernehmen. Und das ist schon viel für die, weil ich merke, dass die Projekte, die wir hatten einen großen Zweiteil über Werner von Braun vor, entwickeln schon lange mit dem WDR, dass das jetzt wieder verschoben wird.
Ganz blöd gefragt, wer die Kudamm-Serie kennt, Küsse spielen dort eine große Rolle. Wird es Kussszenen geben dürfen?
Wenn die getestet werden, also wie gesagt, ich stelle die Studios zur Verfügung und die Produktion macht die UFA, aber natürlich, wenn die Schauspieler getestet werden regelmäßig, dann wird es auch Kussszenen geben dürfen. Aber du musst Folgendes wissen, oder alle müssen Folgendes wissen, das ist ein Riesenproblem für Produzenten, jetzt eine Produktion anzufangen oder während Corona-Zeiten zu drehen, weil wir durch die Versicherung nicht abgedeckt sind. Also wenn einer Corona bekommt am Set oder ein, nee, da muss die Produktion sofort abgebrochen werden. Und alles, was du an Vorkosten hattest, kriegst du von keiner Versicherung erstattet. Es gibt jetzt vom BKM, Bundesministerium für Kultur und Medien, gibt es einen Ausfallfonds über 50 Millionen, aber nur für Kinofilm und für hochwertige Serien. Erstmal die Frage, wer entscheidet, was eine hochwertige Serie ist, das ist die eine Frage. Und die zweite ist, was ist mit den zig Fernsehfilmen, die gedreht werden? Und da versucht man jetzt auch in einzelnen Ländern, also sehr föderal und eben nicht zentral, Lösungen zu finden, aber es sind noch keine wirklichen Lösungen gefunden worden. Und jetzt auch nochmal für die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler und die Künstler, aber auch Sänger, Opernsänger, alle. Also so eine Einmalhilfe, das ist der kleinste Tropfen auf dem heißen Stein, den man sich vorstellen kann. Mag sein, besser als gar nichts. Aber ansonsten stehen die alle vor dem Nichts, vor dem Ruin. Und ich befürchte auch, dass sehr viele Produzenten und Produzentinnen keine Chance haben, bis Ende des Jahres so zu überleben.
Was viele nicht wissen, Alice, du bist auch Kinobesitzerin, beziehungsweise dir und deinen Geschwistern gehört auch ein Kino, ein legendäres Kino, sehr bekannt in Berlin an der Schönhauser Allee, das Kolosseum. Und du hattest es gerade gesagt, der Bund hat ein Programm aufgelegt zur Rettung von Kinos, weil natürlich durch Corona, ja, man muss es so hart sagen, fast kein Mensch mehr in die Kinos geht und die Kinobetreiber da wirklich dann vor existenziellen Sorgen stehen. Kommt dieses Programm zu spät für euer Kino? Ist das jetzt wirklich final, dass das Kolosseum schließen wird oder gibt es da noch Hoffnung durch
also
dieses neue
Kolosseum
Programm?
Also zum Kolosseum kann ich mich nicht äußern, weil ich bin in der Erbengemeinschaft, der das Haus gehört, aber nicht das Kino. Das macht einzig und allein mein Bruder Sami. Der ist in der Betreibergesellschaft, also kann ich zum Kolosseum ehrlich gesagt und zur Schließung nichts sagen. Ich kann nur allgemein sagen, es stirbt ein Kino nach dem anderen und es wird nicht das erste und nicht das letzte Kino sein.
Mhm. Wann warst du zuletzt im Kino? Unsere Reihe, Podcast-Reihe heißt Tachles.
Zur Berlinale natürlich. Also da war ich zuletzt im Kino und ich kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern, aber ich versuche wirklich tatsächlich mindestens einmal im Monat, neben den Premieren, zu denen ich netterweise eingeladen wäre, mindestens einmal im Monat ins Kino zu gehen. Und ich, wie gesagt, ich bin auch Kinofreak. Also ich liebe die Atmosphäre im Kino, Zoopalast und das Popcorn-Essen rechts und links und dass die Leute immer ihre Kommentare dazu geben. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das heißt, also ich würde mir sehr wünschen, dass Kino bleibt. Aber ganz ehrlich.
Glaubst du, es wird bleiben?
Ja, oder? Also wenn man mal so wie die angelsächsischen, im angelsächsischen Bereich, zum Beispiel Crescendo läuft in Amerika, in fast 100 Kinos oder über 100 Kinos virtuell. Ja, das heißt, du zahlst $12,99 für die Kinokarte, kannst es dir zu Hause einmal anschauen. Und die Hälfte dieser Karte oder drei Viertel geht an den Kinobetreiber. Mhm. Wenn wir endlich mal anfangen würden, in Deutschland umzudenken und zum Beispiel auch ein angelsächsisches System einzuführen, in England kannst du, wenn ein Film startet, am Starttag entweder analog ins Kino gehen oder du kannst digital für die drei- oder vierfache Summe den Film zu Hause anschauen. Das heißt, es können, wenn eine Kinokarte 40 Pfund kostet, können sich 10 Freunde zusammensetzen. Jeder gibt ein paar Dollar dazu.
Und das ist ein Modell, das funktioniert.
In England funktioniert es hervorragend. Ja, und im Moment haben wir in Deutschland die Technik noch nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, wenn hier Verleiher oder Kinobesitzer werden würden, würden die mir vielleicht die Haare vom Kopf reißen. Das weiß ich nicht. Aber es funktioniert in England. Und Crescendo ist in den virtuellen Kinos in Amerika echt erfolgreich. Mhm. Also, es muss ja umgedacht werden. Mhm. Wenn es eine Kombination geben kann aus analogen und digitalem Kino, dann fände ich das auch für Deutschland ein hervorragendes Konzept.
Alice, wir machen einen harten Cut. Wir bitten die Gesprächsteilnehmer unserer Podcast-Reihe auch immer einen persönlichen Gegenstand mitzubringen. Und du hast zwei Gegenstände mitgebracht. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern sagen, was vor dir steht und was es mit diesen Gegenständen auf sich hat.
Ja, also zum einen ein Lieblingsfoto meiner Eltern, was sehr prominent in meiner Wohnung steht. Das ist ein Foto zu ihrer Hochzeit. Ich meine, da hatten sie nichts, das war 1946. Sie waren im Displaced Person Camp im baden-württembergischen Heidenheim, im amerikanischen militärisch besetzten Sektor. Und trotz alledem und trotz der widrigen Umstände hat mein Opa es geschafft, der Vater meines Vaters, ein sensationelles Hochzeitsfest zu machen mit jüdischen Musikern, die sie da hatten, die den Krieg überlebt haben. Und das ist halt, man sieht das Hochzeitsfoto meiner Eltern, meine Mutter sehr ungewöhnlich mit blonden Haaren, weil sie so den Krieg überlebt hat mit falschen arischen Papieren. Und mein Vater noch mit Haaren, kennt ja auch keiner mehr. In Berlin wird er immer Atze die Glatze genannt. Also nein, hier hat er noch Haare auf dem Foto und sieht fantastisch aus, finde ich, was ich ihm sonst nie live gesagt hätte. das erinnert mich immer daran, dass es nach dem Krieg ein wiederaufblühendes jüdisches Leben gab. Und dann war ich vor kurzem in seinem Büro in unserem Elternhaus, wo ich lange nicht war, weil er jetzt gerade mal ein Jahr verstorben ist und ich da einfach nicht reingehen konnte, auch emotional nicht. Und dann habe ich sehr viele Fotoalben gefunden und Unterlagen, unter anderem ein Ausweis, von dem ich gar nicht wusste, dass er ihn hat. Das ist ein roter Ausweis, da steht Opfer des Faschismus drauf und dann KZ und ein rotes Dreieck. Er war niemals im KZ, aber alle Menschen, die den Holocaust überlebt haben, alle jüdischen Menschen, haben wohl in Deutschland dann so einen Ausweis bekommen,
wer
der ausgestellt worden ist.
Dass ich unterbreche, wer hat diesen Ausweis ausgestellt?
Ja, genau, der Magistrat der Stadt Berlin, Hauptausschuss Opfer des Faschismus. Und der ist hier vom 12. September 1946 mit einem auch Foto von meinem Vater. Mein Vater ist 1918 geboren, wie alt war er? Direkt nach dem Krieg, und also sehr jung. Und da sieht man hier tatsächlich den Endzwanziger, so wie ich ihn eigentlich vorher noch nie gesehen habe. Und dies erinnert mich immer wieder daran, was er erlebt hat. Man muss dazu sagen, dass mein Vater aber darauf bestanden hat, wann immer wir darüber gesprochen haben, wir haben sehr oft darüber gesprochen, dass er niemals in deutscher Sprache für Entschädigungszahlungen in Anspruch genommen hat. Meine Mutter auch nicht. Das war beiden ganz wichtig. Wahrscheinlich brauchte er diesen Ausweis, um seine erste Lizenz zu bekommen, um Film produzieren zu dürfen. Denn du brauchtest eine Lizenz. Die Amerikaner haben sie verwehrt. Irgendwann hat er sie von den Franzosen bekommen und konnte dann seine erste Koproduktion machen.
Dein Vater und deine Mutter waren Polen. Dein Vater hat überlebt in der Sowjetunion, unerkannt als Jude, während der deutschen Besatzung. Und auf dem Foto aus dem Displaced Person Camp deiner Mutter sieht man, dass sie blonde Haare hat. Ich kannte deine Mutter, war ein sehr dunkler Typ. Warum hat sie blonde Haare?
Weil es die einzige Chance war, im Krieg mit ihrer Schwester zu überleben. Glücklicherweise hatte sie von Geburt aus blaue Augen. Das heißt, die beiden haben sich die Haare blond gefärbt, haben über einen Freund ihres Vaters damals, jüdischer Theaterdirektor in Lemberg, arische Papiere bekommen. Da hieß sie Maria Drost. Und so konnte sie den Krieg überleben, indem sie tatsächlich, also mit diesen arischen Papieren, man hat ihr geglaubt, dass sie christlich ist, obwohl sie trotzdem auch in Arbeitslager gekommen ist. Also man hat ihr es eine Zeit lang geglaubt und irgendwann wurde es auch schwierig, aber die blonden Haare hat sie sich erhalten bis nach dem Krieg. Irgendwann ist sie dann wieder normal brünett geworden. Aber interessanterweise kannte sie ja oder kannte sie jeder unter dem Namen Maria Brauner. Mhm. Aber Maria war tatsächlich der Name der arischen Papiere. Und eigentlich hieß sie Geburtsname Theresa Albert und dann Theresa Brauner. Also in ihrem Ausweis steht immer Theresa Brauner, aber jeder kannte sie eigentlich nur unter Maria, weil im Prinzip war das sowas wie auch ein Talisman. Ich meine, dieser Name hat sie über den Krieg gerettet.
Das ist Wahnsinn. Es ist dieselbe Geschichte wie die Großmutter meiner Frau. Nur, dass sie von, also auch polnische Jüdin, nur dass sie von Geburt aus blond war und auf einem Bauernhof überlebt hat und keiner auf die Idee gekommen ist, dass sie jüdisch ist, weil sie einfach ja wahnsinnig arisch aussah. Gut, das war die Geschichte deiner Mutter. Vielleicht kannst du noch was sagen zur Geschichte deines Vaters. Er hat überlebt in der Sowjetunion und hat sich dort ja mehr oder weniger versteckt gehalten und eine Kuh spielt eine ganz besondere Rolle in seinem Leben. Kannst du unseren Zuhörern diese Geschichte erzählen, was es damit auf sich hat?
Also ehrlich gesagt, Philipp, du weißt, dass mein Vater immer geschwiegen hat über seine Geschichte. Und das würde ich jetzt auch gerne nicht unterbrechen, das Schweigen. Ich kann nur so viel sagen aus meiner Sicht als Tochter, und das ist jetzt wirklich sehr subjektiv, dass ich glaube, dass mein Vater geschwiegen hat, weil er sich wirklich geschämt hat, dass so viele seiner Familienangehörigen in Treblinka vergast worden sind, dass Cousins von ihm teilweise bis zu 9 Konzentrationslagern waren und dass er selber in keinem einzigen Lager war, auch in keinem Ghetto. Und ich glaube, deshalb wollte er auch seine Geschichte nie erzählen. Und ich glaube, ich würde ihm jetzt Unrecht tun, wenn ich sie erzähle. Und die Geschichte mit der Kuh kennst du, glaube ich, besser als ich. Ich kenne nur eine Filmgeschichte mit einer Kuh. Nicht die Überlebensgeschichte mit der Kuh.
Na, er hatte unserer Zeitung gegenüber damals, es ist interessant, wie dann er hat da sehr, sehr offen mit uns drüber gesprochen, dass er, wie gesagt, versteckt überlebt hat und auf der Flucht war. Und er hatte schlicht nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Und es war dann dort in diesen sowjetischen Wäldern auf einmal eine Kuh. Und diese Kuh hat ihm dann Milch gespendet, 4 Tage lang. Er ist zu Kräften gekommen und ist dann sozusagen, ja, weitergegangen und hat auch mit Hilfe dieser Kuh überlebt.
Also die Geschichte hat er mir nie erzählt. Mein Vater war ein Filmmensch, ich weiß es wirklich nicht.
Ist dokumentiert. Und dann gibt es natürlich noch, die hast du gerade angesprochen, diese viel zitierte Kuhgeschichte, die der Spiegel, glaube ich, dann erstmals 1956 aufgegriffen hat. Dein Vater hat einen Film drehen lassen, dafür eine Kuh gemietet.
Genau.
Und ich glaube, die kannst du besser. Ich werde die Pointe auf jeden Fall ruinieren.
Vielleicht ja, er hat eine Kuh gemietet und hatte sie irgendwie nur für 2 Tage gemietet und oder für einige Tage und musste sie dann zurückgeben und hat dem ganzen Filmteam gesagt, dass sie sich jetzt sofort daran machen sollen, alles beim Film stehen und liegen zu lassen, um die Kuh zu melken, weil er schließlich die Milch auch bezahlt hat, bevor er sie zurückgibt.
Und war das wahr oder nicht wahr?
Ja, das war wahr. Okay.
Wir schwenken noch mal ein bisschen zurück. Es wird jetzt wieder ernster. Es ist so wie das Leben. Mal ist es heiter, mal lustig und mal dann wieder direkt traurig. Wenn wir zurückgehen in die Zeit der Displaced Person Camps, wie sind deine Eltern dorthin gekommen? Dein Vater mit seinen Eltern auch? Weil meines Wissens sind sie ja dann kurz darauf nach Israel gegangen. Dein Vater wollte aber auf keinen Fall, zumindest erstmal, ne, nach Israel gehen, beziehungsweise damals noch Palästina.
Also ich kenne es aus seinen Erzählungen. Ich kenne es jetzt aber vor allen Dingen auch aus dem Tagebuch meines Opas. Und ich muss sagen, ich habe beim Lesen so oft geweint, weil sie eigentlich nach dem Krieg über Lemberg nach Lodz zurückgegangen sind. Viele kennen vielleicht das Pogrom von Kielce von 1946, als die Juden aus den Konzentrationslagern zurückkamen und dann die Polen schon ihre Häuser und Wohnungen besetzt hatten und sie grausamst ermordet haben, weil sie die Juden nicht mehr in ihre Häuser lassen wollten. Und mein Opa schildert die Situation ähnlich in Lodz, dass die Polen sich so schlimm gegenüber den Juden nach dem Krieg verhalten haben und dass die Polen immer Antisemiten sein werden, dass sie unter keinen Umständen mehr Polen bleiben wollten. Und mein Vater ist inzwischen schon immer in Stettin gewesen und hatte so einen kleinen Lebensmittelladen aufgemacht oder Umschlagladen, also da hat man Lebensmittel bekommen, Tabak, Wodka und so weiter und ist von Stettin öfter auch nach Berlin gefahren und hat dann mit seinen Eltern geredet und hat gesagt, lasst uns jetzt mal gucken, dass ich in Berlin etwas etablieren kann und wir gehen zuerst nach Stettin, bleiben da eine Weile, gucken, dass wir nach Berlin kommen können und deshalb sind sie dann erstmal in Stettin gewesen eine Zeit lang, bis dann in Berlin-Schlachtensee ein Displaced Person Camp zur Verfügung schon aufgemacht worden ist und die dann wirklich nach Berlin-Schlachtensee gegangen sind. Von Berlin-Schlachtensee konnte man aber nicht weiterreisen. also sprich nicht nach West, nicht nach, nach Israel ausreisen. Und sie wussten noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, ob sie nach Israel gehen wollten. Und sind dann aber, damit sie überhaupt weiterreisen können, nach Heidenheim gegangen, nach Baden-Württemberg, in das Displaced Person Camp. Und dort haben sie teilweise so negative Erfahrungen mit der Military Police gemacht, mit der amerikanischen, dass es für sie auch nicht in Frage kam, nach Amerika auszuweisen. Und es wurde eine Situation geschildert, dass tatsächlich Ben-Gurion, der ja durch einige Displaced Person Camps gefahren ist und die besucht hat, dass er auch in Heidenheim war. Und mein Opa hat ihn reden erlebt und hat gesagt, also, er war so durchdrungen von allem, was David Ben-Gurion gesagt hat, von all der Hoffnung, die David Ben-Gurion den ganzen Überlebenden gespendet hat, dass für ihn klar ist, er geht nach Eretz Israel.
Das sind die Stellen, die auch in dem Tagebuch deines Großvaters vorkommen.
Ja, genau. Ben-Gurion genau. Redet dort. Also ich muss wirklich sagen, für mich ist es fast noch detaillierter als die Tagebücher von Viktor Klemperer. Also irgendwann wird es eine Art von Veröffentlichung geben müssen. Das bin ich auch als Historikerin der Nachwelt sozusagen schuldig. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Form wir das machen, aber auf jeden Fall hat er erzählt, dass Ben-Gurion da war und ihn so überzeugt hat und die ganze Familie so überzeugt hat, während mein Vater tatsächlich in der Zeit ja schon angefangen hat mit den ersten Filmen und mit der Koproduktion Sagt die Wahrheit, mit der Koproduktion Herzkönig, und ihm lag wirklich Morituri, also ja, die dem Tote Geweihten übersetzt. Genau, dieser Film über die jüdischen Menschen, die im Wald im Krieg überlebt haben. Das lag ihm sehr am Herzen, und was ich auch wirklich sagen muss, mein Vater hat nie Filme gemacht, um mit dem Finger auf die Deutschen zu zeigen, sondern einfach nur zu erklären, was passiert ist.
Und trotzdem waren die Reaktionen auf seinen zweiten Film, du hast es erwähnt, Morituri, wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, es war zum einen ein Riesenflop, plus die Deutschen sind auf die Barrikaden gegangen.
Ja, es war sein dritter Film, genau.
Und tumultartige Szenen im Kino, ein ja. Deutscher hat ihm gesagt, Herr Brauner, ist es nicht wirklich, und es war, wann war das, 1946?
Oder? Der Film kam 48.
Ein Deutscher hat ihm im Kino gesagt, ist es nicht jetzt endlich mal an der Zeit, diese Episode, so hat er gesagt, beiseite zu lassen und zu vergessen. Und dann wurde der Film wirklich aus den Kinos verbannt. Ne?
Ja, aber weil er einfach nichts eingespielt hat. Klar, die Deutschen hatten, aber es lag vielleicht auch ein wenig daran, dass die Deutschen sich nicht selbst sagen lassen wollten, was passiert ist. Klar, aber es lag natürlich auch daran, es war eine Wiederaufbauzeit, 3 Jahre nach dem Krieg, es waren alle noch so verzweifelt, weshalb man ja sagen kann, dass die eskapistischen Filme so Bombenerfolge wurden, ja, weil da war Musik, das war positiv, das war lustig, da waren Liebesgeschichten, das wollte man sehen, man war des Krieges einfach müde, und das wusste mein Vater auch, und deshalb kam eigentlich die große Ära seiner sehr wichtigen Holocaust-Filme eigentlich Mitte der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da fing das an. Und wenn auch immer jeder erzählt, er hätte keinen Oscar gewonnen, das stimmt nicht.
Naja, er hat einen
mit Oscar dem Garten bekommen, der ja? Finzi Contini genau. Hatte zumindest den 30-prozentigen Oscar bekommen, auch wenn Arthur Cohn das immer verschweigen will. Ich sage es jemals nochmal ausdrücklich, mein Vater hat bereits den Oscar, den hat er leider nie ausgehändigt bekommen. Ja. Da fing es dann an, und das war ihm dann wirklich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Es begleitet ja auch sein gesamtes Leben als Produzent. Das sind ja Filme, die er immer wieder gedreht hat. Wir kennen das ja so aus dem Literaturbetrieb, so eine sogenannte Mischkalkulation, dass sozusagen Bücher für die Masse, die Einspielergebnisse dann verwendet werden für, sagen wir mal, Projekte wie Lyrik oder andere Bände, die extrem wichtig sind, aber die jetzt nicht so eine große Leserschaft dann finden. Das hatte auch ein Kritiker mal über deinen Vater geschrieben, dass er auf der einen Seite den Deutschen nach dem Krieg, nach der Shoah, das Lachen wieder beigebracht hat und auch gespendet hat, auf der anderen Seite aber auch wirklich den Deutschen ohne Kompromiss den Spiegel vorgehalten hat. Würdest du sagen, dass das stimmt?
Ja, das stimmt vollkommen, und das war ihm auch ganz, ganz wichtig. Also er konnte doch nicht die ganzen Opfer vergessen lassen. Und er war auch besonders stolz darauf, dass er diese ganzen Filme Yad Vashem gegeben hat, damit vor allen Dingen auch orthodoxe Juden, die nicht ins Kino gehen können, sich dort ins Medienarchiv setzen können, das er gespendet hat, und sich seine Filme anschauen können. Ich habe jetzt gerade mit Yad Vashem eine Übersetzung freigegeben, dass der letzte Zug, mein erster Film, an dem ich mitgearbeitet habe, das ist der letzte Zug von Berlin nach Auschwitz, dass der jetzt auch auf Hebräisch synchronisiert wird, damit ihn die Menschen wirklich dort sehen können auch. Und es war ihm ein großes Anliegen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, mein Vater war ja auch ein sehr musikalischer Mensch. Also der wollte ja auch unbedingt Opernsänger werden, wobei ich immer wieder sage, dann wären wahrscheinlich alle gestorben oder verarmt, weil, tja, er hat nie die richtigen Töne getroffen, er hat ja immer Tinnitus gehabt. Und er war sehr musikalisch, er war so amüsant, du kennst ihn, er kanntest ihn, er war so humorvoll. Also er hat schon auch sehr die schönen Seiten des Lebens geliebt. Er war ja nicht immer nur traurig. Das heißt, das waren auch zwei Seelen, die in seinem, oder zwei Herzen, die in seiner Seele pochten. Also einmal dieses wirklich unterhaltsame, fröhliche. Also er hat bis zum Schluss, hat dann Ergometer gehabt, dieses Fahrrad zu Hause in seinem Keller und hat niemals andere Filme geguckt, nur immer seine ganzen Musikfilme und ist dazu sein Fahrrad gefahren. Er hat es geliebt, ja. Das muss man auch sagen. Es war nicht nur, um Geld zu verdienen. Er hatte auch diese Seite und er liebte auch diese Filme.
Er ist immer mit dem, das auch so als kleine Randnotiz in Klammern, er hat gelebt in Berlin-Grunewald und ist immer mit seinem Walkman mit alten Katharina Valente-Songs,
genau.
360, glaube ich, an der Zahl, dann da rumgelaufen, ja. Hat Walking gemacht und hat sich des Lebens gefreut. Auf der anderen Seite, das hatte er dann auch mal gesagt, je älter er wurde, und er wurde wirklich sehr alt mit 100 Jahren, nachts zunehmend davon geträumt, wie er Hitler ermordet. Und das waren Träume, hat er gesagt, die immer wieder kamen, wie er wirklich so eigenhändig ihn dann ermordet. Also ist das zu sehr Küchenpsychologie, dass es dann sozusagen nachts rausgekommen ist, das Schlimme, was er erlebt hat?
Also erstmal will ich mal zu dem anderen erstmal ganz kurz so sagen. Er ist tatsächlich, er hat ja auch viel Musikklassiker schaffen, wie Marina oder Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Oder auch, das habe ich gleich gewusst, dass du mir gut sein musst. Also er hat ganz tolle Filme, also wirklich Musik, große Musikklassiker auch erschaffen. Und die hat er liebend gerne immer zu Hause gesungen. Also ich habe ihn eigentlich immer singend erlebt, ja, wenn er sich nicht gerade geärgert hat über irgendwie Gelder, die er an der Börse verloren hat oder so. Und dann kam zunehmend, vor allen Dingen, als dann die ganzen auch Privatsender kamen und es nicht immer ab 12 Uhr dieses Testbild gab, wir hatten ja nur vier Sender, ARD, ZDF, DDR1, DDR2, dann hat er halt zunehmend auch NTV geguckt und jeden Abend, als es kam, oder kommt ja heute immer noch diese Schwarz-Weiß-Dokumentation über den Nationalsozialismus. Man muss dazu sagen, er hat ja auch in einer ganz anderen Region gelebt. Er war sehr weit weg vom Kriegsgeschehen und er konnte sich gar nicht satt sehen daran. Und Küchenpsychologie hat mir jetzt niemals gesagt, dass er im Kopf hatte, er wollte Hitler umbringen. Aber wir hatten große Diskussionen darüber, dass er zumindest also diesen tief empfundenen Hass gegenüber Hitler, gegenüber Verbrecher Stalin nicht hatte, weil er eben in der Sowjetunion und seine ganze Familie überlebt hat. Das waren riesige Diskussionen, weil ich immer gesagt habe, okay, ich verstehe dich, ihr habt überlebt, aber Stalin war genauso ein Verbrecher. Wie viel Menschen hat er umbringen lassen? Wie viele Gegner, ja? Wie viele vermeintlich politische Gegner hat er umbringen lassen? Das war auch ein Diktator, das hat er nie gelten lassen. Ob er diese Mordgelüste hat oder nicht, aber er hat sich wirklich, wirklich tagtäglich damit beschäftigt.
Wie muss man sich das Leben der Familie Brauner in Berlin-Grunewald vorstellen? Also du hast drei Geschwister, eure gesamte Familie ist wirklich kinoverrückt, ja, also wirklich obsessiv da bei diesem Thema dran. Wie viele Filme habt ihr am Tag geguckt?
Es
gibt noch die Anekdote, dass er ist ja aufgewachsen in einer großbürgerlichen Familie in Lodz in Polen und da ist er wirklich jeden Tag einmal ins Kino gegangen, außer sonntags zweimal.
Ja, wenn er das geschafft hatte, genau. Er hat aus dem Negativmaterial kleine Fotos geschnitten. Das waren früher die Autogrammkarten von früher, also Nahaufnahmen von Errol Flynn oder so und hat die verkauft, damit er dann davon ins Kino gehen konnte. Das stimmt. Bei uns in der Familie ist es nicht ganz so. Also meine drei Geschwister sind jetzt nicht unbedingt so total fanatische Szenaristen. Was es aber gab, ihr dürft aber nicht vergessen, ich meine, wie gesagt, es gab einen Fernsehapparat, es gab keinen Beamer, es gab kein VHS, es gab kein DVD, es gab also nur unseren Keller und 35mm Kopien. Und die konnte nur von einem Filmvorführer bedient werden. Herr Grohe hieß der. Das heißt, für uns war ein Film gucken, einmal im Jahr zum Kindergeburtstag, und das werden dir alle meine Freude bestätigen, das größte Highlight, was es gab. Die ganzen Karl-May-Filme, Winnetou von Deutsch Shatterhand und so, im Tal des Todes und ja, Schatz der Azteken und der Tiger von Eschnapur, das indische Grabmal, das war der Shoot, das war das Highlight schlechthin, woran wir uns alle immer noch gerne erinnern. Und hinterher würde ich mal wirklich sagen, weiß ich nicht, ob meine Geschwister das auch so sehen würden. Ich glaube nicht, dass sie die großen Filmfreaks sind. Also ich glaube schon, da habe ich schon ein Alleinstellungsmerkmal in der Familie. Und wirklich, Film ist ja auch Kampf und Krieg. Und Filme zu machen, das hört sich immer so schön an. Das ist wirklich Kampf und Krieg und schwere Belastung und hohes Risiko, wenn du unabhängiger Produzent bist oder Produzentin wie ich. Das ist schon eine schwierige Sache. Aber unser Leben und unsere Kindheit war das Schönste, was ich mir nur vorstellen kann.
Was war das für eine Beziehung zwischen deinem Vater und deiner Mutter, die ja über fast 8 Jahrzehnte zusammen waren?
71 Jahre, ja. Wenn der Tod dem keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann sicherlich auch weitaus länger. Eine ganz, ganz große Liebe. Eine ganz, ganz große Liebe. Mein Vater hat meiner Mutter noch Liebesbriefchen, handgeschriebene Zettelchen immer hingelegt ins Bett. Jeden Schabbat hat sie rosa Rosen bekommen, ihre Lieblingsblumen. Wenn er überhaupt auf einen Menschen in seinem Leben gehört hat, weil er hat auf niemanden gehört. Wie gesagt, es gab nur seine Meinung und die falsche, dann auf meine Mutter. Also meine Mutter, für die hat er alles getan, der hat er alles gegeben, auf die hat er immer gehört. Meine Mutter war sein Ein und Alles. Und als meine Mutter vor ihm gestorben ist, war es auch die letzten 2 Jahre extrem schwer für ihn. Das muss man schon sagen. Also er hat auch immer wieder davon geträumt, dass sie wieder zum Leben erweckt worden ist und so. Das waren für ihn wirklich ganz, ganz tragische Momente. Und dann gibt es natürlich viele wieder gehässige Menschen, die sagen, ach naja, die Schauspielerin. Also ich kenne kein uneheliches Kind, was meinem Vater angehängt wurde. Und klar hat mein Vater geflirtet. Logisch, ein Filmproduzent und sein Ego, das tut immer gut. Aber ich würde sagen, er hat meine Mutter über alles geliebt. Er hat sie auf Händen getragen. Er wusste, es ist die beste Frau seines Lebens. Und wer seine Biografie liest, mich gibt es nur einmal, aus den 70er Jahren, der findet auf jeder Seite, auf jeder Seite den Satz, Maria, die beste Ehefrau der Welt.
Wir hatten mal ein Interview gemacht mit Marcel Reich-Ranicki und seine Ehefrau Toscha Reich-Ranicki. So die Beziehung von den beiden erinnert mich sehr stark an die Beziehung von deinen Eltern.
Also, dass er Geliebte hatte und mein Vater nicht.
Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Wir haben ja, also nicht nur in eine Richtung, auch in die andere Richtung. Was ich sagen wollte, Marcel Reich-Ranicki hat gesagt, klar habe ich mir immer Freiheiten rausgenommen. Und dann war ich ein bisschen verstört, das ist schon 10 Jahre her, und meinte, ja, aber wie war das denn dann für Ihre Frau? Und dann meinte er, Herr Engel, Sie haben einen Knall. Meine Frau hat das auch gemacht. Das waren andere Zeiten und das war so ein Agreement. Das war für beide okay. Wie war das bei deinen Eltern?
Nein, ich würde sagen, über ein Flirten ging das, glaube ich, nicht hinaus. Okay. Der gegenseitige Respekt war sehr groß. Und natürlich gab es Schauspieler. Also ich habe als Kind MeToo andersrum erlebt. Ja? Also wahnsinnig viele Schauspielerinnen, die sich an meinen Vater rangemacht haben, die sich auf den Schoß meines Vaters gesetzt haben, obwohl meine Mutter dabei war, was ich als extrem respektlos empfunden habe. Und ich habe auch immer zu meiner Mutter gesagt, warum flippst du nicht aus? Und so, ja, sagt sie, ich bin nicht eifersüchtig, weil es gibt ein Lebensprinzip von mir. Ich weiß genau, und er weiß es auch, die anderen Frauen wollen immer alles, was von ihm, und ich gebe ihm immer. Ja. Und während sie komplett easy damit umgegangen ist, bin ich wirklich teilweise ausgerissen. Also ich habe teilweise Schauspielerinnen wirklich rausgeschmissen, weil ich es nicht ertragen konnte, dass sie das gemacht haben, wenn meine Mutter dabei war. Ich habe das als so respektlos empfunden. Und MeToo hat ist 2 Seiten, aber ich habe tatsächlich auch mal die Seite erlebt, von der wenige sprechen, nämlich wie sich auch Frauen wirklich an Produzenten ranmachen, um eine Rolle zu bekommen. Also das muss man auch mal sagen, zu allem, wie sich auch Männer Frauen gegenüber benehmen, die in einer Machtposition sind. Ja? Mhm. Aber es gibt beide Seiten. Und ich habe als Kind sehr, sehr stark auch die andere Seite erlebt.
Mhm. Alice, du hattest gerade über deine Großeltern gesprochen im Displaced Person Camp. Die sind dann irgendwann nach Israel gegangen oder damals dann halt noch Palästina, wo ja dann die Rede von David Ben-Gurion eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Habt ihr die Großeltern besucht, als ihr dann in Berlin wart, damals dann schon?
Ja, also wir waren, also mein Vater war sehr oft in Israel, wir waren auch aber zu Israel, aber die Großeltern sind auch immer nach Berlin gekommen. Also lange Zeit. Leider ist mein Opa verstorben, da war ich noch relativ klein. Meine Großmutter hat noch länger überlebt. Und die mütterlicherseits habe ich nicht kennengelernt, weil der Vater, wie gesagt, von meiner Mutter bei den Einsatzkommandos erschossen worden ist. Und die Mutter, die 3 Jahre in einem Backofen den Liebkrieg überlebt hat und erblindet war auf einem Auge, die ist gestorben, als ich geboren wurde. Also ich habe die nicht mehr erlebt, leider. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich, wirklich Großeltern, zu denen wir engen Kontakt hatten. Mein Vater ist sehr oft hingefahren. Also ich konnte auch im Tagebuch immer wieder Sätze lesen, wie mein Vater war zu seinen Eltern es gibt einen jüdischen Spruch, also wie der Gerechte zu, du kannst ihn komplettieren. Also auf jeden Fall, er hat meine Eltern mit so viel Respekt behandelt. Und mein Opa hat geschrieben, dass alles Gute, was mein Vater widerfahren ist, er war so stolz auf ihn, was er geleistet hat und mit welchen Menschen er jetzt zusammengekommen ist. Also war begeistert, als er immer in Berlin war. Er hat gesagt, hat er nur bekommen, weil er seine Mutter und seinen Vater so geehrt hat. Das hat er uns immer vorgeworfen, dass wir weniger Respekt gegenüber ihm gehabt hätten. Stimmt nicht, nur anders.
Und dein Vater hat gesagt, das, was er als Lebenswerk hinterlassen hat als Produzent, das konnte er nur in Deutschland machen. Das hätte er nie in Israel machen können, nie in den USA. Also es gab von eurer Seite aus jetzt nicht so die Überlegung, Aliyah zu machen, nach Israel zu gehen oder mal woanders zu leben.
Also
oder?
Israel nicht, aber ich habe schon bereut, dass er nicht nach Amerika gegangen ist. Weil wenn du mich fragst, mit seinem Können, hätte es nicht MGM geheißen, sondern MGB. Petro Goldwyn Browner. Ich glaube schon, dass er die ganze Karriere, die er hier gemacht hat in Amerika, noch in einem viel größeren Ausmaß gemacht hat. Und sein großes Vorbild war ja Karl Lemle, der Schaffer des Studios in Hollywood. Er hat ja auch noch den Karl Lemle Produzentenpreis bekommen, kurz nach seinem 100. Geburtstag. Er war so stolz.
Den er ja lange kurioserweise oder traurigerweise nicht zugesprochen bekommen hat, den Preis.
Diese Frage hättest du Martin Moskowitsch, der in der Jury saß, stellen sollen, nicht mir. Ich habe gekämpft wie eine Wahnsinnige, dass er den Preis bekommt. Das hat aber verschiedene Gründe, weil es wohl auch um eine Werbung der Stadt Laupheim geht und mein Vater nicht mehr so reisefähig war, fragt mich nicht. Aber auf jeden Fall hat er ihn dann bekommen und er war so stolz drauf und Karl Lemle war sein großes Vorbild und das hätte er doch auch weitermachen können und weiter erreichen können. Ich bin überzeugt, dass er in Amerika eine noch viel, viel größere Karriere gemacht hätte. Mhm. Also international, hat ja hier schon größer, geht es ja gar nicht mehr. Ja. Aber ich meine jetzt nochmal international.
Zwei Golden Globes, ein Oscar.
Zwei Golden Globes, ein Oscar, Berlinale Bären, zwei Berlinale Bären, Goldene Bären für die Ratten und dann noch vor Sonnenuntergang, genau. Und so viele Preise, so viele deutsche Filmpreise, also Bundesfilmpreise. Ich weiß nicht, die stehen jetzt alle bei mir. Ich habe gerade eine Vitrine bestellt, weil die 2 Meter hoch ist, sonst passen die alle gar nicht
Oscar?
Rein. Ja, den haben wir ja eben nicht bekommen. Dafür hat der Arthur Cohn dann wunderbar gesorgt. Also den hat nur Arthur Cohn bekommen. Deshalb meine ich, ich finde es sehr schade. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob ich den Oscar-Komitee schreiben soll, dass wir nicht endlich mal die Statue bekommen.
Weil in jeder Biografie über Arthur Brauner zu lesen ist, dass er den wirklich zugesprochen bekommen
hat. Er hat ihn zugesprochen bekommen, aber hat ihn nicht zugeschickt bekommen. Also und Arthur Cohn hat auch, also er war nicht da, präsent bei der Oscar-Verleihung. Wir waren zusammen bei der Oscar-Verleihung. Er war ja 3-mal nominiert auf Angry Harvest, Bittere Ernte. Da sind wir zusammengefahren, mein Bruder Sammy und meine Eltern. Das war ja erstmal das Mega-Erlebnis, denkst du? Also du gehst über den roten Teppich und überschreien. Alle kannten uns natürlich nicht, von uns hat keiner geschrien, aber es war schon, ich hatte so wackelige Knie, ich dachte, ich schaffe den roten Teppich nicht. Und dann bist du da und dann bist du sowas von, wirst du sowas von desillusioniert. Das geht einfach 6 Stunden mit 20.000 Werbeunterbrechungen. Es ist so langweilig, dass ich das kein Mensch vorstellen kann, weil wir kriegen ja nur den tollen Zusammenschnitt zu sehen.
Der zweite Oscar hätte ja eigentlich Hitlerjunge Salomon sein müssen, was ihn ja wirklich zeitlebens aufgeregt hat, zu Recht meines Erachtens. Warum wurde er für diesen Film, ich glaube es war das Jahr 1990, nicht nominiert?
Also von deutscher Seite aus, das Land muss ja immer zu den Oscar schicken. Genau. Also meiner Meinung nach ganz klar eine Neiddiskussion. Sie haben es meinem Vater einfach nicht gegönnt. Also die dort in der Kommission saßen. Ich habe mal einen direkt angesprochen und der meinte, so ein Scheißfilm, der hatte schon ein paar Bier getrunken, ich möchte auch nicht seinen Namen sagen, so ein Scheißfilm und er hätte nicht den Kriterien ersprochen, es wäre viel zu viel englischsprachiger Anteil drin gewesen, um den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film eingereicht zu werden. Da meinte ich, es ist ja wohl der größte Blödsinn, er hat den Golden Globe gewonnen und das zählen die gleichen oder ähnliche Kriterien. Es war eine ganz klare Neiddiskussion und das hat mein Vater wirklich zu Tode verfolgt. Der Film hatte 6 Millionen Zuschauer in Amerika. Ja. Der Film wurde sogar amerikanischerseits, wann gibt's denn das, für das beste Drehbuch nominiert.
Und wer war das genau, der das gesagt hatte dann abends?
Das kann ich nicht sagen. Der Mann ist am Leben und voll präsent. Und das werde ich auch nicht sagen. Aber es ist wirklich tatsächlich so, also den Film als Scheißfilm auch zu bezeichnen, also darüber brauchen wir nicht zu sagen. Aber dieser Mann saß in der Jury. Also jeder braucht sich ja nur die Unterlagen anzugucken und wird dann auch selber drauf kommen. Es leben ja nicht mehr viele, die damals die Entscheidung mitgetroffen haben. Und das Schlimme war, es wurde ja nicht nur Hitlerjunge Salomon hingeschickt, es wurde ja zu diesem Jahr gar kein Film aus Deutschland geschickt. Das war so ein Skandal. Und das hat mein Vater bis zu seinem Lebensende nicht ertragen. Er wollte immer die Gesprächsprotokolle damals von dieser Sitzung haben, die das entschieden hat.
Und hat er sie bekommen?
Nein.
Kann man sie bekommen?
Das werde ich. Soll ich das noch in Erfahrung bringen? Dann gebe ich mir mal Mühe.
Irgendwann wird das Archiv geöffnet. Mhm. Alice, wir haben sehr, sehr viel über deinen Vater gesprochen, zu Recht. Deine Mutter war in deinem Leben aber auch sehr, sehr prägend. Was viele nicht wissen, sie war über Jahrzehnte lang in der jüdischen Gemeinde, wenn man so will, die gute Seele, war auch Sozialdezernentin jahrelang. was war das Motiv von deiner Mutter, sich für Menschen einzusetzen, denen es vielleicht nicht so gut gegangen ist wie deinen Eltern? Was war Motiv von deiner Mutter zu sagen, ja, ich möchte da wirklich helfen und ja, das Leben von Menschen in der jüdischen Gemeinde Berlin einfach auch besser machen?
Also Nummer eins, meine Mutter war der absolute Ausnahmemensch. Ein absoluter Ausnahmemensch. Es gibt keinen Menschen wie meine Mutter. Für mich sowieso beste Freundin und Ratgeberin oder was. Ich bin unwichtig in der ganzen Geschichte. Sie hat für alle Menschen alles getan. Sie hat gesagt, sie ist auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Dann wird sie allen Menschen helfen, die auf der Schattenseite geboren sind. Sie hat einmal in der Woche das jüdische Pflegeheim besucht, einmal in der Woche das jüdische Seniorenheim. Sie war stellvertretende Vorsitzende unter Galinski jahrzehntelang. Eine Seele von Mensch. Es gibt, wie gesagt, es gibt so einen Menschen nicht nochmal. Sie ist also mit mir zu diesem Pflegeheim gefahren. Sie hat Überlebende des Krieges, die wirklich Wahnvorstellungen hatten, die dachten, es kommen Nazi-Strahlen aus dem Radio raus. Ich erinnere mich noch an Gertrud Donn und so. Wenn sie da an die Schränke gegangen ist und gesehen hat, dass die Menschen Löcher in ihrer Unterwäsche hatten, in ihren Unterhemden, in ihren Nachthemden, ist sie sofort losgefahren, hat mit niemandem diskutiert oder Anträge gestellt, hat von ihrem Geld also ganze Sets von Unterwäsche, Nachthemden und so weiter gekauft. Wenn jemand gestorben ist, der keine Verwandten hatte, der keine Freunde hatte, ist sie, obwohl sie Friedhöfe wirklich nicht mochte, auf den Friedhof gegangen, um für diese Menschen da zu sein, damit überhaupt jemand da ist und an sie denkt. Also ich habe auch nach dem Tod meiner Mutter so viele Briefe von so vielen Menschen bekommen. Und für mich war das tatsächlich der größte Einschnitt in meinem Leben bisher, weil wir waren extremst verbunden. Ich habe sie extrem respektiert, fällt mir schon wieder schwer zu sprechen. Ich hoffe nur, dass, oder das jetzt das Gefühl, was ich jetzt so nach 3 Jahren habe, dieses Jahr 3 Jahre, fast 3 Jahre, und mein Vater 1 Jahr, dass sich das in eine positive Energie umwandelt und die mir alles Gute von oben oder von wo auch immer schicken, weil ich so stark und so erfolgreich sein kann, wie es bislang noch nicht war. Wie gesagt, es ist immer noch Luft nach oben. Also ich würde ganz gerne auch mal eine Serie machen, die alles durchbricht, oder einen Kinofilm, der mehr als 1 Million Zuschauer hat. Aber das ist unwesentlich. Was ich hatte, ist mit Sicherheit die besten Eltern der Welt. Und dafür bin ich mein Leben lang dankbar.
Es gibt in der Psychoanalyse diese Theorie, dass man als Kind von Eltern erst dann tatsächlich, egal wie alt man ist, erwachsen ist, wenn beide Eltern gestorben sind. Meine beiden Eltern leben noch. Ist das eine Theorie, mit der du was anfangen kannst? Ganz persönlich. Ich meine, die Antwort gibt es ja nicht. Das ist ja alles ganz, ganz individuell.
Naja, du hast niemanden mehr, der dich bedingungslos liebt. Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Und ja, du bist nicht mehr Kind. Und ich kann jetzt meine bedingungslose Liebe, mache ich ja auch nur an meine Söhne weitergeben. Aber ich fühle, dass ich nicht mehr bedingungslos geliebt werde, wie ich es von meinen Eltern geworden bin. Mir fehlt es extrem im Alltag, jemanden zu haben, der weise ist, dem ich vertrauen kann, der mir niemals was Böses gönnen würde, von dem ich hundertprozentig weiß, dass den Rat, der er mir gibt, ehrlich gemeint ist. Selbst im engsten Freundeskreis habe ich manchmal eben Zweifel, vielleicht unberechtigt, aber so hat meine Mutter mich auch erzogen. Sie meinte immer, hab nie beste Freunde, konzentriere dich immer auf deine Familie. Und das fehlt sehr. Also zu wissen, dass du niemanden hast mehr, der dich bedingungslos liebt, in dieser Art und Weise, wie dich deine Eltern geliebt haben, das macht dich sehr erwachsen.
Du hast deine beiden Söhne angesprochen, die Zwillinge. Ich sehe das immer bei Instagram oder auf deiner Facebook-Seite, die, sorry für die flapsige Formulierung, echt saucool aussehen. Ja, David und Ben heißen sie.
Genau.
Wie wichtig ist sie das, das Judentum weiterzugeben, jüdisch zu leben?
Sehr wichtig. Also für mich war ganz klar, ich bin ja mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet und mir war es ganz wichtig, deshalb auch den Kindern Judentum weiterzugeben. Die waren im jüdischen Kindergarten, die waren auf der jüdischen Grundschule, die waren auf der jüdischen Oberschule. Wir machen jeden Freitag die Schabbatkerzen an. Ich versuche, dass sie wirklich an den hohen Feiertagen in die Synagoge gehen. Einer ist dem sehr zugewandt, obwohl es eineiige Zwillinge sind, der andere ist ein bisschen schwieriger, der ist halt Philosoph und Literaturwissenschaftler und als Philosoph zweifelt er dann manchmal auch. Aber das war mir ganz wichtig, weil das ist immer die Überlegung, die ich habe. Es gibt auf der Welt wirklich 2,2 Milliarden Christen. Es gibt auf der Welt 1,8 Milliarden Muslime. Es gibt 900 Millionen Buddhisten. Und es gibt genau 14 Millionen Juden, mehr oder weniger, vielleicht auch 15 Millionen. Wir gehen ein wie die Mayas und die Inkas, wenn wir uns, wenn wir nicht unsere Kultur weiterpflegen und unsere Religion und unsere Lebensart und Weise. Und deshalb war es mir ganz wichtig, dass meine Kinder unbedingt in diesem Sinne erzogen werden. Dass ich hoffe, dass sie jüdisch heiraten oder jemanden heiraten, der übertritt, weil es ja immer nach der Mutter geht, halachisch, genau, wie wir wissen. Und das sind ja Jungs. Also ich versuche alles, auch um denen das so weiterzugeben. Und ich habe das Gefühl, dass das also auch immer mehr zu fruchten scheint. Bei dem einen sowieso und bei dem anderen aber auch, ja.
Kommt noch.
Oder? Das kommt noch. Und meine Kinder sind auch diejenigen, mit meinem Mann natürlich zusammen, die tatsächlich auch einen in so einer Situation extrem viel Kraft geben, die sich ganz toll mit meinen Eltern verstanden haben, mit denen ich ganz viel darüber reden kann. Aber ob sie mich bedingungslos lieben, weiß ich nicht. Kinder wollen ja immer was von einem.
Jungen in dem Alter nerven, aber klar, die Mutter.
Nein, die nerven nicht. Ich liebe meine Söhne über alles. Nein. Mein Ben Hur und König David, die nerven überhaupt nicht. Und deshalb, ich bin sehr glücklich mit denen. Und selbst mein nicht-jüdischer Mann, der eigentlich aus einer katholischen Familie kam, ist dann aus der Kirche ausgetreten. Und ja,
das wollte ich nämlich fragen. Zieht dein Mann mit?
Aber sowas von. Er findet, dass das Judentum die spannendste, tiefgehendste, nachvollziehbarste, lebenswerteste Religion ist. Aus seiner Sicht jetzt, nachdem er ja verschiedene Religionen kennengelernt hat. Er war auf dem Benediktinerkloster in Ettal 5 Jahre lang. Also er kann es auch wahrscheinlich beurteilen. Hat sich mit dem Judentum beschäftigt und macht jeden Feiertag mit uns mit. Ist nicht übergetreten, aber kennt alles, weiß alles und sieht mittlerweile so jüdisch aus, dass der Rabbiner schon dachte, Mensch, wir haben einen neuen frommen Juden hier, weil er immer ganz stumm und still in der Synagoge sitzt, während alle anderen immer quatschen.
Wie haben deine Eltern reagiert auf deinen Mann? Ich meine, wir alle kennen aus unseren Familien die Geschichten.
Nein. Die haben meinen Mann wirklich geliebt, weil er auch eine Seele von Mensch ist, sehr ähnlich im Charakter meiner Mutter. Auch ein Ausnahmemensch, so ein gutes Herz, dass es solche Menschen noch gibt. Ja, man stößt so viel auf die anderen, aber das ist wirklich phänomenal. Und die wollten sicher gehen, dass die Familie, aus der er kommt, keine Nazis waren. Jetzt konnte der Vater belegen, dass sie sogar jüdische Menschen geholfen haben, nach Amerika auszuwandern. Die haben heute noch Kontakt zu der jüdischen Familie. Was nicht heißt, dass nicht unter Umständen ein Arisierungsprozess stattgefunden hat, weil diese jüdische Familie hatte eine Fabrik, die dann der Großvater meines Mannes übernommen hat. Aber sie haben trotzdem geholfen und sind heute im Kontakt. Also sind jetzt sicher keine nur rein weiß zu waschenden Menschen gewesen, aber zumindest waren sie keine Anhänger des Nationalsozialismus, aber haben sich nicht am Vernichtungsprozess der Juden beteiligt. Das war für meine Eltern eklatant wichtig.
Was ich mal spannend finde bei Beziehungen jüdisch die eine Seite, nicht jüdisch die andere Seite, auch bei mir im Bekannten- und Freundeskreis ein Riesenthema, ist, es gibt ja diesen Spruch, wo die Liebe hinfällt. Also wie war das bei dir, bevor du deinen Mann kennengelernt hast? Wolltest du einen jüdischen Partner haben? Wolltest du einen nicht-jüdischen Partner haben? Oder hast du es offen gelassen? Weil ich wollte eigentlich immer nie eine jüdische Frau haben. Und dann, da kommt dieser Spruch ins Spiel, wo die Liebe hinfällt, dann ist es doch eine jüdische Frau geworden.
Hast du ja Glück gehabt.
Ja, natürlich.
Also was soll ich dir sagen? Überhaupt,
aber wie war es bei dir?
Ja, also ich weiß nicht, wie es in der heutigen Generation ist. Als ich groß geworden bin, alle die, mit denen ich zusammen im Kindergarten in die Schule gegangen, waren ja fast wie Brüder für mich. Also deshalb, ich bin zwar auf Maranee gefahren, deutschlandweit, ja, mit der ZJD, aber ich war schon immer irgendwie ein bisschen anders. Also in dem Sinne, als dass ich, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen oder so, aber ich habe mich schon immer wahnsinnig viel mit Geschichte und Büchern und so weiter beschäftigt. Und ich fand so jüdische Männer zu dem Zeitpunkt, da ging es dann irgendwie immer um Geld verdienen und Immobilien und so in den Kreisen irgendwie, in denen ich aufgewachsen bin. Und das war mir irgendwie überhaupt nichts. Also mir hat das wirklich tiefgehende Intellektuelle auch ein bisschen gefehlt. Jedenfalls ist mir derjenige nicht begegnet, der mich hätte so begeistern können in der Hinsicht, dass er mein Herz oder mein Geist oder mein Verstand oder meine Seele gecatcht hätte. Und ich will jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten. Vielleicht habe ich einfach die Falschen kennengelernt. Aber die ich kannte, da sind sehr viele darunter, die waren wie meine Geschwister. Und die ich kennengelernt habe, die haben nicht meiner Vorstellung von dem Menschen entsprochen, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und ja, dann kam dieser Ausnahmemensch mit diesem Ausnahmeherz und mit diesem Ausnahmecharakter. Und da konnte ich gar nicht mehr Nein sagen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Alice, ich bedanke mich für das Gespräch. In der nächsten Folge begrüßen wir Michael Brenner, Historiker aus München, der uns aber zugeschaltet sein wird aus Washington. Vielen Dank und auf Wiederhören.